Moin, da sind wir wieder beim Podcast der Möbelkultur, der Podcast, der wichtige Themen der Möbelbranche auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Ich bin Doris Schmidt, Redakteurin der Möbelkultur und freue mich, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Das ist Sebastian Spitzhüttel, Geschäftsführer der Spitzhüttel Home Company in Neubrunn bei Würzburg. Hallo Herr Spitzhüttel, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie sind Sie ins neue Jahr gekommen, privat und geschäftlich? Und was haben Sie sich so für dieses Jahr vorgenommen?
Privat bin ich eher relativ ruhig ins neue Jahr gekommen. Wir haben ganz klassisch Raclette mit Freunden gegessen, waren bei Zeiten zu Bett. Insofern war der Einstieg ins neue Jahr sehr gediegen. Geschäftlich war es ein sehr schöner Jahresbeginn, weil wir zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder mal keinen Lockdown hatten und keine Einschränkungen, sondern mal wieder ganz normal zwischen den Jahren haben verkaufen können. Das war für alle Beteiligten ein schönes, normales Gefühl zwischen den Jahren.
Ja, das glaube ich. Und was haben Sie sich vorgenommen für dieses Jahr? Sind Sie mit Vorsätzen ins neue Jahr gestartet?
Nee, also wirklich Vorsätze nehme ich mir oder Dinge, die ich mir fürs neue Jahr vornehme, habe ich eigentlich nicht. Für mich ist der Jahresanfang kein mentaler Neuanfang oder ähnliches. Vielmehr versuche ich eigentlich jeden Tag möglichst gelassen zu sein und den Tag so anzunehmen, wie er kommt und darauf vorbereitet zu sein, was so an Stresssituationen alle kommen werden.
Apropos Stresssituation, Lutz Höffner und Co. sind wieder mit einer aktuellen Werbung ins neue Jahr gestartet, in der sie hohe Prozente geben, zahlreiche Jubiläen feiern. Wie finden Sie das?
Ja, jedes Unternehmen hat seine individuelle Strategie, um die relevanten Zielgruppen zu erreichen. Und offensichtlich gibt es noch genügend Kunden, die auf Prozente anspringen und hohe Rabatte. Muss jeder für sich wissen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es zu unserer Betriebsgröße und zu unserem Unternehmen definitiv nicht passt. Auch in das Home-Company-Konzept, das wir ja schon eine ganze Zeit lang fahren, ist das eigentlich ein Medium, das maximal einmal im Jahr verwendet wird. Und das ist dann bei Abverkäufen. Und da sind es ja dann echte Rabatte. Das heißt, wir halten da gar nichts davon. Man sieht aber ja auch bei der Großfläche, dass es den einen oder anderen Mitbewerber gibt, die sich da auch ein bisschen anders aufstellen. Denk zum Beispiel an Sigmüller, der, glaube ich, sich letztes oder vorletztes Jahr von Rabatten und Prozenten verabschiedet hat und offensichtlich damit ja auch erfolgreich ist. Aber für uns als Home Company House ist es undenkbar und wir haben das Klientel, glaube ich, nicht so stark in unseren Häusern als die Kunden, die auf die Großfläche laufen.
Sie haben im vergangenen Jahr ja auch Jubiläum gefeiert, das aber, wie Sie ja auch sagten, ohne Prozente und ohne große Rabatte. Ja. Wie haben Sie die Kunden ins Haus geholt und wie animieren Sie die
Kunden? Also wir haben in erster Linie tatsächlich unsere Serviceleistungen in den Vordergrund gestellt und haben auch einige Aktionen gemacht. Jetzt sind wir ein Haus, das nicht wahnsinnig eventlastig ist. Deswegen kam das, glaube ich, für viele Kunden auch überraschend, dass wir in dem Zeitraum dann doch relativ viel gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel eine Menge Kochvorführungen in diesem gesamten Zeitraum. Wir hatten eine riesen Seifenblasenshow an einem Wochenende für die Kleinen, aber da standen auch ganz viele Große, die das ganz toll fanden. Wir hatten eine Künstlerin, die Origami-Kraniche live gefaltet hat. Also die lief dann quasi durch die Häuser und hat für diejenigen, die es wollten, dann Origami-Kraniche gefaltet. Das war ganz witzig. Also es war schon relativ viel auf das Thema, man kann fast sagen, so ein bisschen Jahrmarkt und Rummel, auch mit Zuckerwatte und mit Luftballons für die Kinder, aber weniger irgendwelche Besonderheiten beim Möbelkauf, gibt es jetzt X oder Y, sondern vielmehr, was der Kunde sich bei uns eigentlich erwarten kann und welchen Service wir bieten. Mit einer Ausnahme, wir haben bei den Polstermöbeln die Lieferung und die Montage dazu geschenkt, ab einem Einkaufswert, denn wir haben ja neben unserem konventionellen Wohnen auch noch ein junges Wohnen, einen Mitnahmemarkt, bei dem für gewöhnlich es nicht möglich ist, dass wir sowas mit dazu schenken. Das haben wir getan und das wurde von den Kunden auch echt sehr, sehr positiv angenommen. Und da haben wir auch besonders in der Warengruppe dann auch Push gespürt.
Das sind ja sehr schöne und auch außergewöhnliche Aktionen, die Sie da gemacht haben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Haben Sie das irgendwie im Team besprochen und Ideen gesammelt oder haben Sie sich da beraten lassen?
Nee, es war tatsächlich, ich war im Sommer auf einem Festival, auf einem Event und da habe ich diese Riesenseifenblasen-Show gesehen und dann bin ich zu dem hin und habe gemeint, du kannst du es vorstellen, das auch in Würzburg zu machen? Da habe ich gemeint, ja klar, er ist deutschlandweit unterwegs. Und übrigens, meine Frau kann auch Origami-Kraniche falten. Da habe ich gemeint, passt perfekt. Dann sollten wir uns mal unterhalten. So kam dann eins zum anderen. Und was die Zuckerwatten und Luftballone anging, da haben wir jedes Jahr so einen Adventsmarkt. Da kommt ein Stand, der auch Mandeln verkauft. Und der hat dann quasi in dem Zeitraum bei uns halt eben auf dem Parkplatz sein normales, ich sag mal, Weihnachts- Marktsortiment angeboten.
Toll, wurden diese Aktionen auch beworben?
Ja, das haben wir gemacht. Also einmal die klassischen Medien. Wir haben Zeitungen in der Zeit auch relativ stark belegt, ganzseitige Anzeigen, aber auch 1000 mm Anzeigen und haben das dann auch immer über unsere sozialen Kanäle getriggert, auch dann kurz vorher nochmal und auch über den Newsletter die Stammkunden informiert, an welchen Wochenenden was stattfindet. Genau, das war so die Hauptwerbemaßnahmen dafür.
Zum Jahresstart hatten Sie ja auch eine Küchenmesse veranstaltet. Wie ist die verlaufen? Weil zum Jahresstart ist es traditionell ja eher ruhiger im Möbelhandel.
Ja, also da haben wir dieses Jahr schon gemerkt, dass eine größere Zurückhaltung zu spüren war. Insgesamt war es so, dass wir mit der Messeaktion nur bedingt zufrieden waren. Also wir vergleichen uns jetzt in dem Jahr schon, gucken wir nach 2019. Wir tun uns schwer, nach 2020 und 2021 zu gucken. Insofern muss man sagen, dass da einfach zu wenig Kunden da waren. Also da waren wir nicht zufrieden mit. Insgesamt stellen wir fest, dass die Warengruppe Küchen ein bisschen an Run verliert. Das ist so unser Eindruck. Also wir bekommen auch weniger Anfragen. Wundert jetzt nicht wirklich, wenn man die weltpolitische Lage anguckt. Ich meine, jemand, der ein Haus bauen wollte, der überlegt sich das, glaube ich, nochmal ganz genau. Und jemand, der gerade im Hausbau steckt und die Kostensteigerungen verkraften muss, der tut sich da auch richtig schwer mit. Und da ist natürlich das Segment Küche ganz, ganz stark mit vernetzt. Und das spüren wir schon auch. Also die Nachfrage ist da schon gedämpfter als im Möbelbereich.
Ja, das glaube ich, dass die politische Lage drumherum da auch einen großen Einfluss drauf hat.
Also ich stelle auch fest, dass einfach die Kunden, und das erlebt man auch teilweise bei den Mitarbeitern, einfach verunsichert sind und ein Stück weit auch einfach Angst haben. Ja, Angst macht eng. Und wenn man eng ist, dann beschäftigt man sich nur mit dem, was man kennt und tut sich schwer, dann auch mal nach links und rechts zu gucken. Und ja, die Verunsicherung ist bei den Kunden schon deutlich zu spüren auch.
Ja, wahrscheinlich auch, weil man ja auch gar nicht weiß, wie es weitergeht, ne? Wie geht es weiter mit der Inflation? Wie geht es weiter mit dem Ukraine-Krieg, mit den ganzen Preisexplosionen bei der Energie? Ja. Wie lief es denn zwischen den Jahren bei Ihnen? Da ist ja manchmal ein bisschen mehr los. Wie war es da bei Ihnen?
Also da waren wir nicht unzufrieden. Das hat gepasst. Allerdings konnten wir da auch spüren, dass die Frequenz ein Ticken schwächer war als im Jahreswechsel 19 zu 20. Unterm Strich aber kann man sagen, die Kunden und auch, ich glaube, das Kundenklientel, das wir haben in unserem konventionellen Wohnen vor allem, bei denen sind vielleicht die Zukunftsängste und die Inflationsängste noch nicht ganz so groß. Und die kommen, die kaufen dann auch. Die haben sich was vorgenommen und die Anschaffung wird dann auch getätigt. Insofern war der Start ins Jahr insgesamt zufriedenstellend. Das war okay. Wir müssen, glaube ich, einfach von unseren Gedanken oder von den Gefühlen, die wir die letzten 2 Jahre hatten, ein bisschen runterkommen und mal wieder schauen, okay, wie war es denn vor Corona? Denn die Möbelbranche hat natürlich in 2020 und 2021 und auch 2022 tolle Jahre hinter sich. Und jetzt müssen wir halt einfach gucken, den Gürtel ein bisschen enger schnallen, so wie es vorher war. Und ich glaube, da muss der Kopf erstmal mitkommen. Das ist nicht ganz so einfach. Aber unterm Strich sind wir mit der Entwicklung trotzdem zufrieden.
Gut. Sie sagten ja gerade, die Küche, das läuft eher ja ein bisschen gedämpft. Wie sieht es da bei den anderen Produktgruppen aus? Gibt es da welche, die gerade besonders gut laufen oder welche, bei denen es auch rückläufig ist?
Also wir stellen fest, dass der Bereich Sessel und Speisezimmer tatsächlich ganz gut unterwegs sind, schon die letzten Monate auch. Aber auch jetzt in 2023 konnte sich der Trend weiter fortsetzen. Und der Bereich Polstermöbel, der bei uns tendenziell auch stark ist, der hat jetzt auch im neuen Jahr bis jetzt keine signifikante Abschwächung erlebt.
Mit Ihnen ist ja die dritte Generation in Ihrem Möbelhaus am Ruder. Was machen Sie anders als Ihr Vater oder Großvater? Und inwieweit haben Sie da freie Hand? Zumal ja auch 2 Ihrer Schwestern mit im Unternehmen arbeiten.
Also genau genommen bin ich die 2. Generation. Mein Großvater hat quasi mit meinem Vater gemeinsam das Möbelhaus aufgebaut. Der war Schreiner gewesen. Also der Handelsbetrieb, so wie er heute in Neubrunn ist, wurde quasi durch meinen Vater aufgebaut. Ich glaube, der markanteste Unterschied ist tatsächlich die Kommunikation mit den Mitarbeitern und auch die Kommunikation zum Endkunden. Also Marketing ist schon seit jeher eigentlich mein Steckenpferd. Das ist was ich schon immer gern gemacht habe. Insofern haben wir dann auch 2011 begonnen, das Home Company Konzept eben zu initiieren. Und dadurch ist ja auch vom Marketing her schon ganz, ganz anderer Wind automatisch reingekommen. Wir waren vorher blau, hatten so ein bisschen eine altbackene Schrift und durch dieses sehr cleane Logo, auch mit dem Orange mit drin, wirkt dieses Spitzhüttel Home Company eigentlich deutlich moderner. Und die ganze Werbelinie hat sich dann dementsprechend auch aufgebaut. Das ist einmal die Kommunikation zu den Kunden hin und die Kommunikation nach innen, glaube ich. Auch da hat sich einiges verändert, denn mein Vater hat mit genau einem Mitarbeiter begonnen. Und das Unternehmen bestand aus 2 plus meine Mutter. Und Da war klar, wer was macht. Also da musstest du nicht viel reden, da musstest du viel mehr machen. Und das Arbeiten war damals nicht 8 Stunden am Tag, sondern halt 11 oder 12. Und wenn es mal 14 waren, waren es 14. Das heißt, mit jedem Mitarbeiter, der mehr dazu kam, hat sich natürlich auch die Komplexität verändert und es wurde, die Prozesse mussten anders aufgebaut werden und mit den Menschen musste auch einfach mehr und intensiver gesprochen werden. Ich glaube, da habe ich dann einfach bei der Übernahme ganz gut reingepasst, weil ich denke mal, dass auch das mir ganz gut liegt. Ich habe dann begonnen auch mit diversen Zielvereinbarungsgesprächen und Anerkennungsgesprächen und so weiter, also wie man es auch ein bisschen vom Studium kennt, was ich mittlerweile so nicht mehr tue. Also auch da hat sich wieder ein Wandel vollzogen. Aber einfach der enge Kontakt mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, das ist, glaube ich, bei uns ein großes Plus, um auch schnell reagieren zu können, wenn du merkst, oh, irgendwas passt da gerade nicht. Und das setzt dann auch schon mal voraus, wenn ich einfach nur spüre, dem geht es gerade nicht gut, dass ich dann mit ihm spreche und sage, Mensch, ich merke, irgendwas ist, willst du drüber sprechen? Und meistens kommt man halt dann dahinter. Und allein die Tatsache, dass man mit jemandem spricht und zuhört, und vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann, aber das ist auch gar nicht unbedingt notwendig, bewirkt einfach schon ein Aufatmen. Und jemand, dem es privat schlecht geht, dem geht es auch in der Firma schlecht. Und andersrum. Wir sind halt nun mal ein Mensch. Und dadurch veränderst du dann auch was oder kannst das mit verändern und das geben dir dann auch die Mitarbeiter dementsprechend wieder. Und so ist es ein ganz angenehmes Miteinander, würde ich sagen.
Ja, das hört sich danach an, dass Sie ein sehr engagierter Vorgesetzter sind. Ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiterzufriedenheit in Ihrem Haus dann auch entsprechend hoch ist, oder?
Also wir fragen das tatsächlich jährlich ab. Auch das wird durch die Home Company Gruppe quasi abgefragt. Da wird jeder Mitarbeiter interviewt, beziehungsweise muss einen Fragebogen ausfüllen. Und ja, also das ist tatsächlich so, dass ein sehr großer Teil sehr zufrieden ist, sagen wir es mal so.
Das ist toll. Und das klingt so bescheiden von Ihnen. Also müssen Sie ja gar nicht sein, ne? Also, weil es ist ja auch eine Leistung, wenn man zufriedene Mitarbeiter hat, die halt auch gerne zur Arbeit kommen.
Ja, also das ist aus meiner Sicht total wichtig, weil mir geht es ja als Vorgesetzter, als Chef nicht anders. Ich will ja nirgendwo arbeiten, wo ich schon mit Bauchschmerzen hinfahre. Wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit jeden Tag mit den Menschen da, das sollte schon möglichst angenehm sein. Wohl wissend, dass das nun mal nicht immer geht, wenn Menschen zusammenkommen. Aber wenn man zumindest ein Klima schafft, in dem jeder sagen kann, was er denkt und auch vielleicht seine Meinung äußern kann, auch vielleicht mit dem Chef gegenüber anderer Meinung sein zu können, dann erwächst da ja eigentlich was draus. Und meistens entsteht ja was Neues und neu ist in den seltensten Fällen schlecht, ich sag's mal so. Und da muss halt auch die Bereitschaft dazu da sein, dass man dann sagt, okay, auch bei mir, da muss ich halt dann jetzt mal mein Ego zurückschrauben, wenn jetzt einer kommt und sagt, finde ich nicht gut, dann muss ich da auch hier und da mal schlucken. Aber meistens ist eine konstruktive Kritik, die mich dann eigentlich weiter wachsen lässt. Und dann kann man gemeinsam einfach da dann ansetzen und so entwickeln wir dann auch die Firma weiter tatsächlich, ja.
Ah, prima. Sie haben ja neben Ihrem Mitnahmemarkt und dem Vollsortimentshaus auch noch einen Online-Shop. Warum haben Sie sich seinerzeit für den Launch entschieden und wie läuft der Online-Shop?
Wir haben uns damals 2009 entschieden, zum ersten Mal Schritte im Internet zu gehen und hatten damals die Strategie, Ware ausschließlich zu bevorraten. Das war gehobenes Mitnahmesegment, also preislich schon eher im unteren Bereich, aber jetzt keine, ich sag mal, ganz günstige Ware. Actona war damals zum Beispiel ein Lieferant, der ganz wichtig war. Und dann haben wir gemerkt, dass das ganz gut anlief. Unser Sortiment aber viel zu klein ist, weil eben viele Anfragen von Kunden auch kamen. Und dann waren wir an dem Scheidepunkt zu sagen, okay, gehen wir jetzt einen ganz großen Schritt, bevorraten deutlich mehr. Oder aber, das lief dann 2 Jahre, wollen wir das Ganze integrieren auf die spitzhüttel.de-Seite, um da dann quasi einen Onlineshop anzubieten, weil auch die Pflege von mehreren Webseiten nimmt dann einfach viel Energie und Zeit in Anspruch. Und damals hatten wir noch 2 andere Werbeauftritte, unser Junges Wohnen war ein eigener Auftritt, Spitzhüttel war ein eigener Auftritt, Küche aktiv, unser Küchenstudio war ein eigener Auftritt, plus dann der Online-Shop. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt das, was wir gelernt haben aus dem Thema Online, mit auf eine gemeinsame Seite, auf spitzhüttel.de und bieten da dann auch diese Ware an, aber auch unser normales Sortiment, was wir in den stationären Läden verkaufen. Und das haben wir dann auch gemacht, das hat auch gut funktioniert, bis vor 2,5 Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, das ganze Sortiment abzubilden, ist nicht möglich, dafür sind wir einfach zu klein, weil die Verfügbarkeit dann einfach eine wichtige Rolle spielt. Und dann haben wir gesagt, wir spezialisieren uns jetzt auf einen Bereich, das ist sind Sessel und launchen dann eine Webseite, die wirklich nur Sessel anbietet. Und der Schritt war auch richtig gewesen, weil wir da halt eben einiges oder fast alles bevorraten können und auch vom Marketing her halt sehr genau agieren können, um den Kunden zu erreichen.
Und wie läuft der Shop jetzt?
Der Shop war vor allem während Corona, hat er einen richtigen Push erfahren. Also da waren wir sehr, sehr zufrieden und auch dankbar, vor allem auch während der Lockdown-Phasen, dass wir darüber doch einiges an Polstermöbeln auch verkaufen können, beziehungsweise Sessel hauptsächlich. Und wir sind jetzt auch mit dem Start in 2023 zufrieden und auch mit dem Jahr 2022 läuft er genau in die richtige Richtung, wie wir es uns vorstellen. Das ist, wenn man es jetzt mal komplett firmentechnisch betrachtet, ein schönes Zubrot. Ja, davon könnten wir einzeln nicht leben, aber es ist eine Umsatzgröße, wo wir sagen, ja, würden wir es nicht machen, dann hätten wir es nicht und sind damit auch glücklich. Ja.
Und planen Sie, den Online-Shop noch weiter auszubauen? Also alles hatten Sie ja schon, das war ja nicht so Ihr Ding, aber zu den Sesseln vielleicht noch Couchtische hinzuzunehmen oder so?
Also wir haben jetzt im letzten Jahr begonnen, erstmal das Sesselsortiment deutlich zu erweitern. Also da auch vom Preissegment her ein bisschen tiefer zu gehen, aber auch stärker unsere Eigenkollektionen mit anzubieten. Und wir haben auch eine andere Warengruppe mit dazu genommen. Das waren Funktionssofas, Schlafsofas, die wir jetzt auch mit vorrätig haben. Und da haben wir, ich glaube, 5 oder 6 Stück jetzt mittlerweile drin, machen da unsere ersten Learnings, gucken, wie das funktioniert, wie es von der Logistik her funktioniert, weil es halt doch ein Zwei-Mann-Handling erfordert. Und auch nicht so ganz leicht ist, wenn da Technik mit drin ist. Und der Plan ist auf jeden Fall, dass wir den Bereich weiter ausbauen, um dann auch die urbane Bevölkerung in Deutschland einfach mit schmalen, für die Wohnung passenden Schlafsofas ausstatten zu können.
Prima, dann wünsche ich Ihnen dafür ganz viel Erfolg.
Danke.
Zum Abschluss habe ich jetzt noch so drei Ja-Nein-Fragen. Also ich gebe einfach einen Satz vor, ein Statement und Sie antworten mit Ja oder Nein, ob Sie dem zustimmen oder eher nicht. Okay? Der mittelständische, inhabergeführte Möbelhandel bietet Verbraucherinnen einen besseren Service an als die Big Player der Branche.
Ja.
Der stationäre Möbelhandel wird trotz der Online-Konkurrenz weiterhin eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen.
Ja.
Und Qualität ist einem Großteil der VerbraucherInnen wichtiger als der Preis.
Nein.
Alles klar. Danke, Herr Spitzhüttel. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Auch Ihnen an den Lautsprechern. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns schon bald wieder, wenn Sie mögen, mit einer weiteren Sicht aus und auf den Möbelhandel, nämlich mit der von Lena Schaumann. Bis dahin, alles Gute und tschüss.